Charlie, was bedeutet eigentlich das Wort entrückt für dich?
Da habe ich jetzt länger drüber nachgedacht und für mich ist es, glaube ich, ein Zustand, der einen aus der Normalität reißt, der ein bisschen abseits des allgemeinen Trottes ist, in dem man sich dann doch immer wieder bewegt und einem auch eine neue Perspektive ermöglicht. Und das kann gleichzeitig sehr positiv sein, weil man ja eine neue Sicht auf Dinge kriegen kann, aber gleichzeitig kann es auch sehr schmerzhaft sein. Man kann auch entrückt sein von dem Idealzustand, den man eigentlich mag, als auch von einem Zustand, den man nicht so mag und durch das Entrücktsein vielleicht zu einem finden, den man mag. Also es kann sehr nützlich sein, sich mal entrückt zu fühlen, es kann aber auch sehr schmerzen.
Okay. Du bist mal wieder viel positiver als ich. Also, ich finde, Entrückung hat auch immer irgendwas Beunruhigendes, etwas, das dich die Kontrolle verlieren lässt. Und für mich ist irgendwie auch ganz zentral, dass man gar nicht so genau den Finger darauf legen kann und sagen kann, das ist es, das ist die Entrückung, sondern es ist eine Stimmung, es ist ein, ich weiß nicht, was es ist. Und gerade das macht das Entrücken irgendwie so, ja, unheimlich und beunruhigend.
Ja, die Entrückung ist auch immer ein Zustand, den man nicht selber herbeigeführt hat, ne? Es ist immer ein Zustand, der durch äußere Umstände einen entrückt. Man entrückt sich nicht selbst. Das passiert durch anderes. Und das macht es auch so gruselig.
Charlie, also irgendwas ist doch heute anders als sonst. Du bist du, ich bin ich, wir nehmen einen Podcast auf, also eigentlich alles wie immer, aber irgendwie fällt das Licht heute anders in mein Zimmer, wie eine Taschenlampe in einen Schuhkarton und das Knistern auf meinen Kopfhörern klingt fremd und aufdringlich und der Stuhl, auf dem ich sitze, der fühlt sich irgendwie auch anders an, so dumpf und gleichgültig irgendwie und wenn ich mich so umgucke, frage ich mich, ist das wirklich mein Zimmer? Das war doch irgendwie mal anders, irgendwie vertrauter, aber heute fließt mir alles durch die Finger, was ich greifen will. Die Welt scheint entrückt. Was für ein tolles Wort, finde ich erstmal entrückt. Wir haben etwas länger nach dem Titel für diese Sendung gesucht und als dann das Wort entrückt fiel, haben wir beide geschrien und gesagt, entrückt, das ist es. Genau das meint dieses Gefühl, das wir irgendwie zu beschreiben suchen und das gar nicht so leicht zu beschreiben ist, aber vielleicht ist ja Musik die perfekte Gelegenheit, um das Gefühl der Entrückung zu beschreiben. Und das wollen wir beide heute versuchen. Aber erst nachdem du uns erklärt hast, wie man dieser musikalischen Entrückung am besten zuhört oder sieht.
Das möchte ich gerne tun. Ihr hört oder seht gerade diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens, aber damit ihr auch die Musik hören könnt, müsst ihr Folgendes tun. In den Shownotes befinden sich Links zu allen Musikstreaming-Plattformen eures Vertrauens, über die ihr mit uns die Musik hören könnt. Speichert euch die Playlist doch direkt ab, denn die wird mit jeder Folge geupdatet und auf Spotify findet ihr sogar Sprech- und Musikparts hintereinander gereiht. Auf YouTube findet ihr für jede Folge eine extra YouTube-Playlist in der Beschreibung. Falls ihr mal eine Folge verpasst habt, auch gar kein Problem. Die Playlisten zu den jeweiligen Folgen sind in den Folgen-Shownotes vermerkt und auch immer in den Shownotes der aktuellsten Folge auch nochmal zu finden. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne schon mal eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da und schreibt uns auf Spotify, YouTube, Instagram auch gerne mal einen Kommentar. Vielleicht, was euch ein entrücktes Gefühl gibt in eurem Leben. Lasst uns das doch gerne mal wissen. Mirko, ich glaube, entrückt ist schon so unser abstraktestes Thema bisher, ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Und umso mehr freue ich mich jetzt wirklich darauf, mit dir darüber zu reden, weil mich doch schon sehr interessiert, was du da wieder mitgebracht hast, was ich im Vergleich mitgebracht habe, wie wir diesen Begriff interpretieren können. Wir haben gerade das schon ein bisschen für uns definiert, aber wie sich das dann jetzt musikalisch, zeigt, das wird doch jetzt echt spannend.
Ja, ich habe auch versucht, verschiedene Facetten dieses Begriffs mitzubringen. Ich lasse dir aber den Vortritt. Ich glaube, du hast unseren ersten Track heute mitgebracht, und bin ganz gespannt, was für dich Entrückung bedeutet. Shoot!
Yes, ich habe einen Track mitgebracht aus einem Film, den ich ein bisschen durchwachsen gegenüberstehe, aber dessen Soundtrack ich doch sehr mag. Es geht um Life of Pi von Ang Lee. Ich weiß nicht, Den wirst du bestimmt mal gesehen haben, oder?
Schiffbruch mit Tiger, ja.
Genau, Schiffbruch mit Tiger. Da gibt es einen wunderschönen Soundtrack von Michael Danner, Michael mit Y. Und aus dem Film hören wir den Track, wie könnte es bei einem Charlie-Track bei Rausch anders sein? The Whale.
Achso, ich dachte The Party.
Also, ja, immer Meerestiere oder Party. So ist das doch mit mir.
Okay, ich finde, das war schon mal ein sehr guter Start, weil es für mich auch genau das captured, was ich mit diesem Begriff verbinde, nämlich ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich dazu verhalten soll. Die Musik gibt mir gar keine ganz klare Anweisung, wie ich mich fühlen soll. Und das ist etwas, das weiß ich, dass du ja sowieso nicht so sehr magst, wenn dich das Stück so einengt und dir sagt, das ist jetzt Spektakel, das ist jetzt Freude, das ist jetzt Trauer, diese eindeutigen Stimmungen, sondern ich würde, also es ist zwar auch eine Mischung zwischen etwas Fantastischem und Bombastischem, zwischen Staunen und Beunruhigung, aber es geht über das Mischen von zwei Stimmungen schon auch hinaus. Es ist auch eine Verunsicherung und es ist diffus und man hört es und man weiß gar nicht, ob man jetzt mit großen Augen staunen soll oder doch lieber so einen Schritt zurückgehen soll. Und so fühlt man sich wahrscheinlich auch, wenn man eine erhabene Begegnung mit einem Wal hat, mitten draußen auf dem Ozean, der dann wahrscheinlich irgendwie auch noch toll leuchtet und dir durch die 3D-Brille irgendwie ins Gesicht springt bei Ang Lee. Ja, also ich verstehe das. Und dazu natürlich noch, klar, auch dein Steckenpferd, das Floatende des Ozeans, des Wassers, diese maritimen Klänge. Auch dieses Uhrticken dieses Xylophons oder Glockenspiels am Anfang, dieses Din, Dun, Din, Dun, was auch irgendwie dieses Unausweichliche und ja fast schon low-key Stressige irgendwie in diesen Track reinbringt. Also es ist irgendwie eine Begegnung, auch gerade dadurch, dass dann ab der Hälfte das ganze Orchester mit reinkommt und auch die Harfen, dieses ganz typische, diesen Lauf nach oben und nach unten, dieses machen, was ich glaube oft mit jetzt wird gestaunt in Filmen in Verbindung gebracht wird. Aber hier geht dann doch so viel auf verschiedenen Ebenen ab, dass das gar nicht so simpel rüberkommt. Also ja, ich würde sagen, das ist eine entrückte Begegnung der guten, transformativen Art, die einen aber auch schon ein bisschen verängstigt, ja. Doch, ein sehr guter Einstand, finde ich.
Ja, schön, dass er dir so gefallen hat. Ich finde auch, dass dieser Track eigentlich ja doch sehr simpel daherkommt. Es startet mit diesem Dum, Dum, Dum. Dann kommt diese schöne Flöte rein. Zwischendurch bäumt es sich so auf und geht dann wieder zurück in dieses Minimalistische. Aber in diesem Minimalistischen, das hast du echt gut zusammengefasst, da ist so viel vermischt, man kann es nicht ganz zuordnen, es ist so viel gleichzeitig. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Als wir das Thema festgelegt haben, dachte ich natürlich erstmal an das Gefühl, entrückt zu sein, irgendwie vielleicht gerade, dass etwas falsch fremd ist, dass man sich von irgendwas entfremdet fühlt. Und gleichzeitig dachte ich das auch, aber auch in einem musikalischen Kontext, rhythmisch, dass man vielleicht nicht ganz weiß, wohin geht ein Track, wohin fällt jetzt in was für einem Takt ist das geschrieben und dergleichen. Und als ich dann aber auf diesen Track gestoßen bin, der ist jetzt gar nicht so, der geht gar nicht in dieses zweite so rein, der geht aber auch, finde ich, gar nicht so in dieses krass, ich weiß nicht, es ist auch nicht so ein Angsty-Track im klassischen Sinne, wo man vielleicht dran denkt, den wir später noch haben werden mit einem Track. Es ist so uncanny, einfach dazwischen. Und gleichzeitig hat man dann dieses Aufbäumen in der Mitte, was einem so ein bisschen Halt gibt. Man hat das Gefühl, man kann sich einmal gerade daran festhalten und man wird mit rausgezogen aus diesem ganz komischen Zwischenraum, aus diesem Limbo, in dem man sich da die ganze Zeit befindet. Und dann geht es aber wieder darin zurück. Es hat was total Träumerisches. Ich glaube, entrückt ist auch immer irgendwie ein bisschen verträumt. Und ja, ich habe an dem echt ganz viel Gefallen gefunden. Ich kann noch mal sagen, Life of Pi, wir haben schon gesagt, ist ein Film von Ang Lee. Es geht um Pi, das ist der Sohn von einem Zoodirektor, Der Zoo bringt irgendwann nicht mehr genug Geld ein und deswegen versuchen sie auszuwandern. Doch der Frachter, auf dem sie unterwegs sind, gerät in einem Sturm, geht unter und Pi überlebt dann an Bord eines Rettungsbootes zusammen mit einem Tiger und verbringt mit diesem Tiger mehrere Monate auf dem Meer und erlebt zusammen mit dem Tiger allerhand fantastisch anmutende Naturschauspiele, unter anderem dann, wie du schon angedeutet hast, eine Szene, in der ein Wal mitten aus dem Meer kommt und über sie emporsteigt. Und ja, ich kann dem Film auch schon was abgewinnen, aber das geht bei mir auch in so eine Avatar-mäßige Richtung. Ich glaube, du findest den wahrscheinlich visuell super hässlich, aber ich kann mit dieser ganz digitalen, künstlichen Naturästhetik irgendwie sehr, sehr viel anfangen. Ich kann das total gerne schauen und finde das super hübsch. Du findest das wahrscheinlich total abstoßend, aber dich hat dann wenigstens auch der Soundtrack überzeugt.
Also ich erinnere mich an so eine Szene mit so einer Insel gegen Ende. Ich weiß noch, die fand ich schon sehr schrecklich anzusehen, obwohl die Idee dahinter tatsächlich sehr entrückt war. Ich glaube, die bestand ja dann, oder die Insel hat Schiffbrüchige aufgefressen und er findet dann irgendwie so einen Zahn in der Blume. Das ist eigentlich eine geile Idee. Aber ich weiß noch, das sah ziemlich so aus, als hätte James Cameron das auf Pandora gedreht. Ja doch, das erinnere ich noch. Aber trotzdem gut, dass du diesen Film nochmal irgendwie zurück ins Gedächtnis bringst, denn zumindest der Soundtrack hat seine Qualitäten und der ist auch so ein Fall von damals ganz, ganz wichtig. Alle reden drüber ein Jahr und dann komplett Memory Erasure für alle. Deswegen gut, dass du Life of Pi nochmal diesen zweiten Frühling bei Rausch der Soundtrack-Radio bescherst.
Ja, ich würde auch sagen, dass der Film trotz allem seine Qualitäten hat, aber auch da würde ich Abzüge machen. Am Ende nimmt er noch so einen Turn hin in so eine ganz simple religiöse Deutung, die mir auch total missfallen hat. Also ich finde, wenn man so die letzte Viertelstunde weglässt, dann hat er schon seine interessanten Momente. Das Ende gefällt mir da gar nicht, aber für den Rest nehme ich es visuell hin, denn ich finde ihn wirklich sehr hübsch und sehr einnehmend. Aber weg von Filmen, die mich einnehmen, wir kommen zu einer Sache, die dich einnimmt, nämlich mit deinem nächsten Track. Oder Mirko, was hast du denn mitgebracht?
Ja, also der Track mehr als der Film, das muss ich gleich sagen. Aber wir bleiben, glaube ich, thematisch so ein bisschen verwandt, auch wenn der Film jetzt gar nichts Maritimes hat. Aber der Track für mich irgendwie schon. Ich möchte da noch nicht zu viel zu sagen. Wir hören jetzt aus dem Film Jackie, dem Biopic Jackie über Jackie Kennedy Onassis, den Track Vanity von Mika Levi.
Ja, spannend. Ich wollte den Film jetzt schon lange, lange sehen. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Und ich kann total nachvollziehen, was du mit diesem Maritim meinst. Ich finde es übrigens ganz toll, dass du dieses Wort so viel verwendest, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Habe ich das Wort Maritim, glaube ich, noch nie so oft gehört. Aber es ist ein tolles Wort. Und ich kann total verstehen, woher diese Assoziation kommt, diese tragenden Streicherwellen. Ne? Sind wirklich wunderschön und erinnern mich total, also das hätte auch ein Track aus dem Findet Nemo Score so ein bisschen sein können.
Oh nein, da, ich sag ja jetzt nicht das, Charlie.
Hey, ich finde den Findet Nemo Score cute, also ich sehe da jetzt kein, das wollte ich jetzt den Soundtrack nicht mit schlecht machen, sondern eher loben.
Nein, aber, der ist auch süß, aber ja.
Ja, aber ich finde es ganz schön, der Track ist auch wieder in einem Zwischenraum, er hat etwas total Getragenes, er hat etwas Zufriedenes, aber auch Tragisches, er hat auch was Friedliches. Ich hatte wirklich die ganze Zeit so Bilder von Natur vor Augen, von Wellen, die langsam kommen und diese Flöten, die da reinkommen. Wir haben jetzt beide Flöten in unseren zwei Tracks gehabt, total schön. Und die haben hier sowas Vogelgezwitscherhaftes, würde ich fast sagen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ich dachte die ganze Zeit, da ist irgendwie hoch oben was unterwegs, was irgendwie verspielt über diese Wellen hinweg fliegt oder auf ihnen surft. Also nicht, dass Vögel auf Wellen surfen, aber du weißt, was ich meine. Irgendwie, das ist so da drüber, das ist so verspielt, das ist so leicht, das ist so frei, aber auch noch ein bisschen zaghaft.
Ja, witzig, wir hatten genau dasselbe Bild im Kopf dabei. Also ich sehe da auch so ein riesiges, planes, weites Meer mit so ganz unnachgiebigen Wellen, die, das ist jetzt keine stürmische See oder so, die ist schon, das ist schon alles sehr gleichmäßig, aber auch irgendwie unaufhaltbar und macht so seinen Punkt auch dadurch klar. Diese Streicher, dadurch, dass sie sich immer und immer wiederholen, diese selbe Melodie, und auf dieser Melodie schwimmt oder surft dann so ein kleines Bötchen in diesem riesigen Gemälde, das sich so gerade so über Wasser hält. Es sieht eigentlich alles noch ganz gut aus, es gibt gar keine unmittelbare Gefahr, und trotzdem finde ich, hat dieser Track was total Trügerisches. Es ist eine Friedlichkeit, die irgendwie auch so ein bisschen schon angezählt ist. Man weiß, vielleicht kommt der Sturm aber bald und das wird nicht lange so weitergehen. Also wir hatten da irgendwie wohl genau die gleiche Assoziation bildlich. Ich finde, das ist ein wunderschönes Gemälde, das man aber auch nicht ganz sorgenfrei angucken kann.
Ja, es hat auch ein bisschen was Panisches vielleicht sogar. Wenn du jetzt sagst, das wird so, das ist so angezählt, dann kriegen diese Flötenklänge darüber kriegen auch so ein bisschen was Gestresstes, was Hilfrufendes irgendwie. Als wäre man, dadurch, dass es so kürzer aneinandergereihte Töne sind im Vergleich zu diesen längeren darunter, hat es für mich sofort was Verspieltes gehabt, aber es kann natürlich irgendwas total Gestresstes sein von so, hey, dieses Schiff geht gleich unter, was machen wir jetzt, oh mein Gott, und und keine Ahnung, und ne, also diesen Charakter kann das irgendwie auch annehmen. Das ist sehr offen gelegt. Ich glaube, man könnte bestimmt auch noch drei andere Bilder mit reininterpretieren. Aber total schön und spannend.
Aber diese Bilder passen auch so gut zu dem Film. Ich habe ihn zwar damals nur einmal gesehen, als er im Kino lief, aber es geht ja um Jackie Kennedy. Und der Film wird eigentlich aus der Perspektive nach der Ermordung von John F. Kennedy erzählt. Jackie Kennedy ist im Interview und ja, wir gehen noch mal so durch die Stationen ihres Lebens. Und diese Frau hat schon vieles erleiden müssen. Ihr Leben hat viele Haken geschlagen. Sie macht sich Vorwürfe, hätte sie irgendetwas tun können, um ihren Mann zu retten. Sie hat auch versucht, dieses Schiff der Familie irgendwie immer über Wasser zu halten und fragt sich jetzt, ob es ihr gelungen ist und wo sie hätte anders abbiegen können vielleicht. Und ich finde deswegen, dieser Track Vanity bedeutet, kann einerseits Eitelkeit bedeuten, aber ich glaube, in diesem Kontext bedeutet es eher so etwas wie Vergeblichkeit. Also da gibt es diese Wellen, die ganze Zeit anbranden in ihrem Leben und sie kann eigentlich nicht wirklich etwas dagegen tun. Sie erträgt es und muss versuchen, es auf die bestmögliche Art und Weise zu tun, darauf zu reagieren, sich diesem Leben auszusetzen. Ja. Deswegen dieser Track in Kombination mit dem Film, finde ich, ruft bei mir immer noch diese schönen Grizzle-Bilder dieses Biopics von damals auf. Und Mika Levy, diejenige Person, die den Soundtrack komponiert hat, ich habe eine totale Schwäche für die Scores. Also in Under the Skin von Jonathan Glazer zum ersten Mal gehört, ein ganz, ganz, das ist schon nicht mehr entrückt. Das ist einfach nur total unangenehm. Das gleiche auch bei The Zone of Interest hat Mika Levy zuletzt gemacht. Und bei Under the Skin saß in der Venedig-Jury, glaube ich, Pablo Larrain und Ryuichi Sakamoto, die sich beide einig waren, dass das der absolute Banger-Score ist, den Mika Levy für Under the Skin geschrieben hat. Und Pablo Larrain hat daraufhin gesagt, ich muss mit Mika Levy einen Film machen, beziehungsweise für meinen nächsten Film, Jackie, brauche ich Mika Levys Score. Und ich finde, das ist total gut aufgegangen.
Ja, da hast du mir ja die perfekte Überleitung geschaffen, denn bei dir ist gerade der Name Ryuichi Sakamoto gefallen. Und ich habe tatsächlich von Ryuichi Sakamoto einen Track mitgebracht, Mirko, heute.
Geil!
Und zu dem würde ich jetzt einfach mal überleiten. Und zwar handelt es sich aus einem Film, der gut in die aktuelle Wetterlage passt. Es ist warm, es ist sonnig, es wird sommerlich. Wir gehen natürlich rüber zu Call Me By Your Name von Luca Guadagnino, der einen ganz tollen Track von Ryuichi Sakamoto benutzt. Und der heißt May in the Backyard. Und den hören wir jetzt als nächstes.
Okay, das ist jetzt mega interessant, weil ich finde, das, was vorher bei dem Wahltrack oder vielleicht auch bei Vanity so ein bisschen die Gleichzeitigkeit von Stimmungen war, ist jetzt irgendwie sequenziell, also hintereinander. Wir haben da ein Stück des Tracks, das irgendwie ganz beschwingt daherkommt, dann kommt eins, das ist ein bisschen aggressiv, dann kommt eins, das ist so ein bisschen sexy, verführerisch, aber auch irgendwie auf eine gefährliche Art. Und das ergibt dann in Gänze diesen Track, der ständig irgendwie wie so ein Hase Haken schlägt beim Rennen. Und ich finde, das passt auch dazu, dass May in the Backyard nicht M-A-Y geschrieben wird, sondern M.A.Y. Das heißt, der Mai, die Sonne, der Anfang des Sommers, den man im Hinterhof, wie der Titel es beschreibt, erlebt, den haben wir hier in Einzelteilen präsentiert, in immer aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, musikalisch beleuchtet. Und das ergibt dann in Gänze dieses, ja, dieses Kristallbild an Musik. Das finde ich sehr interessant, weil es sich so fundamental von dem Ansatz unterscheidet, von dem, was wir bisher gehört haben. Eigentlich sehr eindeutige Stimmungen, die dann aber miteinander verglichen werden und durch diese Abstände irgendwie etwas Interessantes schaffen. Und ich liebe diesen Film natürlich. Was soll man sagen zu Call Me By Your Name? Das ist natürlich ganz außer Frage.
Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, auch, also wir hatten ja eben schon drüber geredet, über mögliche Definitionen von Entrücktheit, und da habe ich schon ein bisschen positivere Aspekte genannt, aber da musste ich mich auch erstmal hindenken, das waren jetzt nicht meine ersten Assoziationen, aber was entrückt einen mehr aus dem Leben als die Liebe, habe ich mich dann auch gefragt. Also das ist ja wirklich eine Sache, die kommt über einen rüber und lässt einen auf einmal alles anders aussehen, lässt alles neu erscheinen, neu gibt neuen Kontext für das ganze Leben und für alle Aspekte. Alle werden irgendwie neu eingerahmt. Und das passiert ja in diesem Track auch immer wieder, dass der vorherige Teil, den wir gerade gehört haben, irgendwie rekontextualisiert wird durch den Teil, der als nächstes kommt. Das ist ein Track, der total verspielt ist, der auch, wie du schon sagst, auch aggressive Momente hat, auch Momente, die vielleicht so ein bisschen ja, nicht furchteinflößend, aber schon so ein bisschen Momente hat, wo man denkt, oh, was ist denn jetzt hier los? Und ich finde das aber total toll. Das war auch ein Track, der mir in den Kopf gekommen ist beim Gedanken, wie könnte Entrückung einfach auch musikalisch aussehen, weil der so viele Haken schlägt und so. Es gibt einfach Momente, wo das Klavier anders angeschlagen wird, als man es erwartet, rhythmisch zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist ja in der Musik es so, dass du zum Beispiel, wenn du einen Viervierteltakt hast oder so, dann hast du ein Instrument, das spielt immer auf die 1 und die 3, dann hast du vielleicht eins, das spielt auf die 3 und die 4, auf die 2 und die 4 und so weiter. Und dadurch, dass du jedes Instrument anders an andere Schlagpunkte setzt, in deiner Komposition entsteht sowas wie ein Rhythmus, entsteht ein Groove in dem Sinne. Und da dachte ich, das ist ja eigentlich auch, das ist ja auch Entrückung. Jedes Instrument, was dazukommt, rückt das Instrument, was davor dazugekommen ist, nochmal in ein neues Licht. Und dann fand ich das total spannend, einfach diesen Track nochmal unter diesen Gesichtspunkten zu hören, in der Hinsicht, als dass da rhythmisch so viel passiert und man rhythmisch wieder in komplett neue Konstrukte gehoben, geschickt wird. Genau, also da hatte ich einfach super, super viel Spaß dran und ist irgendwie eine positivere Art und Weise, über das Wort entrückt nachzudenken. Ja.
Ja, jetzt, wenn ich auch nochmal an den Kontext des Films denke, du hast gerade gesagt, wenn man verliebt ist oder die Liebe entrückt, ich glaube, der Track wird ja noch zu einem Zeitpunkt gespielt, da ist noch nicht ganz klar, wohin sich diese Liebesgeschichte zwischen Elio und Oliver, um die es ja im Film geht, entwickelt. Oliver kommt ja quasi als Lehrling von Elios Vater in dieses wunderschöne Sommerhaus und es ist nicht so ganz klar, ob Oliver überhaupt schwul ist, ob er Interesse an Elio hat, wieso er sich ihm gegenüber dann aber so überheblich verhält, ob die eigentlich ein antagonistisches Verhältnis miteinander haben oder ob da was läuft. Also es ist ja für Elio
aus dessen Perspektive wir diesen Film sehen, ja auch einfach alles extrem verwirrend. Es ist ein Chaos der Gefühle und es ist ja auch wirklich ja teilweise ein schmerzhaftes Verliebtsein. Da sind Tage, die einfach nicht vorbeigehen wollen. Da wird auch aus Rache mal mit jemand anderem geschlafen. Also es ist ja keine ganz geradlinige Liebesgeschichte und ich finde diesen Kurmel der Liebe, das Verliebtsein.
Kurmel?
Kurmel ist so ein NRW-Wort. Müsstest du eigentlich auch kennen, Charlie.
Ich komme aus NRW. Ich habe dieses Wort noch nie gehört in meinem Leben. But let's go. Wir lernen
Kurmel.
Heute
dann sagen
was
wir Taumel.
Neues.
Kurmelig. Kennst du nicht Kurmelig? Ich finde es kurmeliger Track.
Okay. Work.
Ja, okay. Aber du hast eine Vorstellung,
was du meinst, was es bedeuten könnte.
Ja.
Ja, ich habe eine Vorstellung, was es bedeuten könnte. Und finde, du hast das auch ganz schön beschrieben. Ja, was ist Entrückung, kann auch einfach Gefühlschaos sein. Und das ist auch in diesem Track ganz gut gegeben. Und ja, ich wollte eigentlich noch sagen, was es mit dem Film auf sich hat, aber du hast es gerade schon super angeschnitten. Elio und Oliver, sie verlieben sich. Es ist eine Liebesgeschichte. Sie sind beide im Sommer in Italien. Der eine ist der Sohn des Archäologieprofessors und der andere der Lehrling des Archäologieprofessors. And when the drama and the love ensues zwischen Timothy Chalamet in seiner Durchbruchrolle und damals noch Armie Hammer. Ja, genau, Mirko. Ja. Er ist auch heute noch Armie Hammer, aber mittlerweile ist er ja ein bisschen
ja, vor
weg
seinem
vom
Einbruch,
Fenster.
Würde ich eher sagen, ja. Kein Durchbruch war dort.
Ja. Genau. Mirko, was hast du denn als nächstes mitgebracht? Hast du auch noch einen positiveren Aspekt der Entrücktheit entdecken können? Oder begeben wir uns wieder in ängstige Filde?
Nee, ich habe versucht, das dramaturgisch so von harmlos zu beunruhigend aufzubauen. Deswegen kommt jetzt so ein Track, der ist auch noch nicht so ganz auf der Angsty-Schiene. Wir bleiben aber in Japan, beziehungsweise Ryuichi Sakamoto als japanischer Composer, der, und ich glaube, so kann ich eine Brücke bauen, für den jetzt dieser Track, den du gerade gezeigt hast, eigentlich finde ich sehr untypisch ist, denn ich kenne Ryuichi Sakamoto vor allem für diese langen Klangteppiche von doch sehr repetitiver Musik. Und vielleicht ist das, was ich jetzt mitgebracht habe, irgendwie ähnlich oder geht in eine ähnliche Richtung. Wir sind im Anime-Bereich, wir sind im Bereich der Anime-Serie und zwar in Berserk, der Serie von 1997. Und wir hören das Theme von Guts, geschrieben G-A-T-S von Susumu Hirasawa.
Ja, Mirko, ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht bedrückend. Ich habe mir ja aufgeschrieben, da kann man sich doch treiben lassen. Um einen herum kommen noch so ein bisschen die Blubberbläschen hoch und wir sind irgendwie auf so einer Luftmatratze, die man so typisch aus so Schwimmbädern oder so aus dem Pool kennt, wo man sich so drauflegen kann und wir treiben so ein bisschen über Atlantis umher. Also das war irgendwie meine Assoziation und von unten kommt noch so ein meerjungfrauartiges Wesen oder so eine Sirene und die steigen so langsam empor und singen und haben, das Ganze hat so emotional erhabene Momente, das war irgendwie meine Assoziationswelt dazu. Ich fand es total friedlich irgendwie, eskapistisch friedlich. Ja.
Aber du sagst Atlantis, das ist ja auch ein bisschen mysteriös, das ist ein bisschen mythologisch. Du guckst da runter, du siehst da diese riesigen Hallen und Türmchen und es ist schon eine Begegnung mit einer anderen Welt auch, mit einer entrückten Welt vielleicht.
Ja, Atlantis ist ja nicht mehr, ist ja untergegangen. Das wurde ja wirklich einfach einen Stockwerk tiefer gerückt.
Ja, das wortwörtliche Entrückung.
Ja.
Also, findest du denn diese Chöre im Hintergrund, dieses Das findest du gar nicht ein bisschen unheimlich? Oder was heißt unheimlich, aber ätherisch? Also.
Ja, voll, aber ich finde es jetzt nicht furchterregend.
Okay, es ist jetzt kein Spooky-Track oder so, das stimmt. Aber trotzdem ist es für mich eine Begegnung mit dem anderen, mit dem Fremden, die mir schon ein bisschen so Shivers down the spine sendet. Also, es ist jetzt kein Wal, den ich da treffe. Das ist schon noch was, das. das ist noch ein bisschen außergewöhnlicher, metaphysischer, alienhafter, fremder irgendwie. Aber also witzig, dass du wieder in der maritimen Welt unterwegs bist. Auf jeden Fall, weil Berserk hat wirklich mit Wasser überhaupt gar nichts am Hut. Das spielt, glaube ich, wirklich leider immer nur an Land.
Ja, aber was hat es denn dann mit Berserk aus sich? Also in welchem Kontext hört man diesen Track? Weil das ist für mich so maritim wirklich wieder aufgeladen. Ich brauche mal Kontext. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also Berserk ist eigentlich so ein bisschen die Blaupause für ganz viel Dark Fantasy, die es danach gegeben hat. Zum Beispiel auch für ganz viel Dark Souls und Elden Ring. Und bezieht sich andersherum, aber auch viel, zumindest hatte ich das Gefühl, auf Tolkien, auf eigentlich ziemlich klassisch europäische Fantasy-Settings. Es geht um Guts, der ein Mercenary ist, ein Kopfgeldjäger. Ein Söldner, der dann auf Griffith trifft, einen sehr charismatischen jungen Mann mit weißen langen Haaren, und der hat eine Bande um sich herum, The Band of the Hawk, eine Gruppe an Söldnern lassen sich dann anheuern von verschiedenen Parteien in einem Krieg und kämpfen mal hier, kämpfen mal da. Insgesamt hat Griffith aber große Ambitionen, mal etwas Größeres zu werden, etwas Großes zu schaffen, und Guts stellt sich so voll in seinem Dienst, während Griffith aber eigentlich auch will, dass Guts seinen eigenen Träumen verfolgt. Also es ist alles so ein bisschen eine Meditation über Lebensziele und anderen Menschen folgen, inwieweit sollte man anderen Menschen folgen oder sollte man sich selbst folgen, wieso ist man angezogen von dem, ich glaube, das Bild eines brennenden Feuers einer Person wird da irgendwie aufgemacht. Und dann am Ende auch hinterfragt von der Serie, denn das wissen wir eigentlich von Anfang an, das endet alles ganz, ganz schlimm. Es ist eins der dramatischsten Animes-Endes, die man sich so vorstellen kann und die es gibt. Auch, glaube ich, vielfach im Internet rausgeklippt als absolut verstörende Szene. Also das ist wirklich nur etwas für ganz taffe Gemüter, würde ich sagen. Und diese Melodie, das ist das Guts-Theme, also das Theme unserer Hauptperson, wird, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, am Lagerfeuer gespielt, als Guts darüber sinniert, ob er Griffith jetzt folgen sollte oder nicht oder was er mit seinem Leben anfängt. Und gleichzeitig ist das Ganze aber in dieser total lebensfeindlichen Dark-Fantasy-Welt, wo eigentlich alles sich umbringen möchte. Ja, also das hat was für, das vielleicht auch in Kombination mit der Serie hat das für mich etwas ganz, auch schon Unheilankündigendes, ja.
So ein bisschen der Ruhepol zwischen ganz viel Unheil und Tod und Verderben, den das dann so ein bisschen darstellt.
Ja, man starrt so ins Lagerfeuer, die Pupillen weiten sich und vielleicht sieht man da in den Flammen schon so Schemen von dem, was da bald passieren könnte. so vielleicht.
Ja, ich verstehe, dass du das unter dem Gesichtspunkt entrückt sehen kannst und dass du das darin findest. Ich glaube, es ist auch wieder ein Track, der so offen ist, dass man da vielleicht auch einfach seinen eigenen Zugang zu finden kann und der gar nicht so fest ist. Und wenn man mir den eigenen Zugang lässt, dann wird es vielleicht einfach sehr schnell maritim. Aber
sei er dir gestattet.
Ja, danke schön. Und hat mich jetzt auch neugierig gemacht, muss ich sagen, die Serie zu gucken, um auch zu testen, wie tough bin ich wirklich, Mirko. Das muss man ja auch mal herausfinden. Von daher, wenn ich mal mit Full Metal Alchemist fertig bin, dann kommt Berserk auch noch mit auf die Watchlist.
Ich glaube, also das habe ich ja leider noch nicht geguckt nach deiner Empfehlung. Ich glaube aber, diese zwei Serien gehen in eine ähnliche Richtung, wenn du so von Dark Fantasy sprichst. Ja, und das Tolle ist eben auch an Berserk, es ist einfach nach 26 Folgen vorbei. Das ist ja ein Luxus im Anime, abgesehen dann von den Reboot-Filmen und bliblabla, was dann alles kommt. Aber diese 26 ursprünglichen Folgen, die kann man einfach gucken und dann ist Schluss. Deswegen, Empfehlung geht raus.
Ja, und was passiert, wenn eine Serie mehr als 26 Folgen hat? Was passiert, wenn man sich total in einer Serie verliert und sie scheinbar gar nicht mehr aufhört und man vielleicht auch gar nicht will, dass sie überhaupt jemals wieder aufhört? Das ist unter anderem ein Thema, was in meinem nächsten Film, von dem ich einen Track ausgewählt habe, vorkommt, nämlich I Saw the TV Glow. Wir haben hier schon öfter beworben, dass jetzt nächste Woche zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr dies hört, diese Woche. Diese Woche Freitag findet im Cinema in Münster eine Vorstellung des Films statt, der kaum in den Kinos in Deutschland lief, aber Jane Schönbrunn hat jetzt gerade die Queere Palme in Cannes gewonnen. Der nächste Film läuft überall im August im Kino von der regieführenden Person. Dementsprechend, es lohnt sich da jetzt mal einzusteigen, denn der Film I Saw the Wiedlow ist für mich mit der beste Film der Dekade bisher und das nicht ohne Grund. Und ich glaube, das Hauptthema dieses Films ist schon eine Form von Entrückung. Wir hören jetzt den Track von Joile daraus und der heißt Anthem for a 17-year-old girl.
Ah, Charlie, ich habe gehofft, dass du diesen Track mitbringst, denn ich glaube, er ist mein Ja, ist er mein Lieblingstrack? Doch, ich glaube schon, er ist mein Lieblingstrack vom Soundtrack von I Saw the TV Glow, obwohl es ehrlich gesagt schwer ist, sich dazu entscheiden, weil es wirklich so viele tolle Tracks auf diesem Soundtrack gibt. Das ist wirklich absolut außergewöhnlich. Ich finde, es ist eine der allerbesten Score-Soundtrack-Gesamtkunstwerke, die ich so kenne. Und ich glaube, es müsste wirklich insgesamt, wenn ich alle Listens auf allen einzelnen Tracks zusammenzähle, wahrscheinlich der Soundtrack sein, den ich am meisten gehört habe. Und dabei ist er ja noch relativ frisch.
Ja.
Und der Film startet ja auch gleich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit diesem Track. Ich glaube sogar, wir sehen den Titel zu diesem Track und diese wunderschöne Sequenz, in der unsere Protagonisten sich unter so einem großen, aufgeblähten Segeltuch befinden. Und ich kenne das noch aus dem Kindergarten, da diese bunten Ballontücher, die irgendwie von allen so wie kann man es beschreiben? Alle stehen im Kreis und wirbeln an diesem Tuch rum und dann darf man auch mal runter und dann von innen sehen, wie das so aussieht, wenn sich diese Sphäre über einem aufbläst, wie so ein Himmelszelt. Das war auch schon im Kindergarten immer wie, ich gehe jetzt in so eine, ich darf auch mal in diese andere Welt, wie so ein Krabbeltunnel auch, by the way. Damals kam einem das noch ganz, ganz groß und magisch vor. Und ich finde, das hat der Film auch in dieser ersten Szene ganz, ganz toll und natürlich sehr metaphorisch, wenn man sich auch ansieht, welche Farben für dieses Ballontuch hier benutzt werden, eingesetzt. Also eine ganz tolle Sequenz, auch ein ganz toller Film. Aber Charlie, ich überlasse gleich dir das Wort, denn ich bin mir sicher, du hast diesen Film studiert. Du bist dieser Film. Du hast safe viel mehr interessante Dinge dazu zu sagen als ich. Please.
Also, ich weiß, dass du den Film ja auch sehr, sehr magst. Von daher möchte ich dich gar nicht davon abhalten, da auch deinen Senf dazu zu geben. Aber ja, diese erste Sequenz ist natürlich nicht nur interessant, weil sie einerseits die Farben der Transflagge da auch ein bisschen in Form dieses Ballontuchs introduced. Ein erster Hinweis dahin, wo es hier thematisch hingeht. Aber es ist auch insofern interessant, ist, weil sich natürlich im Rest des Films genau in diesem Ballontuch, könnte man sagen, in dieser anderen Welt verloren wird. Denn darum geht es in diesem Film I Saw the TV Glow. Wir folgen Owen, der eines Nachts einen Teaser für die Serie The Pink Opaque im Fernsehen sieht und wenig später in der Schule Maddie kennenlernt. Und Maddie hat den Episodenguide, ist super Fan von der Serie, weiß alles darüber. Und Owen darf die ja eigentlich noch gar nicht gucken. Die läuft viel zu spät im Fernsehen. Also sagt Maddie, okay, komm mal vorbei. Und wir gucken das gemeinsam und die beiden freunden sich an. Bis irgendwann Maddie den Entschluss fasst, aus den Suburbs in Amerika, in denen beide leben, zu fliehen. Nur ein brennender Fernseher bleibt zurück. Denn was, wenn die Serie nie bloß eine Serie war? Was, wenn die Fiktion im Fernseher nicht im Fernseher selbst bleibt, sondern in unserer Nachbarschaft, in unserem Zuhause lauert, wenn sie uns leise und langsam darin erstickt und wir merken es gar nicht. Das ist so ein bisschen das Setup von diesem Film von Jane Schönbrunn, einer non-binären regieführenden Person, die auch das Drehbuch geschrieben hat und die hier in der dritten Langfilm vor allem, in my opinion, das Gefühl von Dysphorie aufgreift. Und was ist Dysphorie anderes als ein Entrücktsein? Und in diesem Fall ist es eine Geschlechtsdysphorie, die hier behandelt wird. Ein Entrücktsein von dem Geschlecht, von dem, mit dem man sich eigentlich verbunden fühlt. Und ich finde, also für mich war das ein total prägender Film in den letzten Jahren, einfach dadurch, dass ich noch nie im Soundtrack als auch im Film so sehr das Gefühl hatte, dass ein Gefühl, von dem ich dachte, nur ich fühle das, so auf den Punkt gebracht wurde. Also, dass dieses Gefühl von Geschlechtsdysphorie so reproduziert wurde, dass ich dachte, ah, da sind noch mehr Leute da draußen, die fühlen das auch. Und ich bin nicht irgendwie komisch, weil ich hatte dafür keine Bilder, ich hatte dafür keinen Sound und da war auf einmal alles da. Und das macht diesen Film so bahnbrechend, weil er eben ein ganzes Gefühl verständlich macht, auch Leuten gegenüber, die das vielleicht nicht empfinden und gleichzeitig Anschlusspunkte für alle setzt. Ich meine, du identifizierst dich nicht als trans oder non-binär und hast trotzdem da gut Zugang zu gefunden und auch bestimmt dich in manchen Gefühlen da wieder gefunden. Zum Soundtrack, sorry, nee, sag erstmal was. Ich laber hier die ganze Zeit. Sag erst
mal nein, was. Also ich wollte dir total zustimmen und sagen, dass ich eigentlich ein ähnliches Gefühl hatte wie du und auch dachte, ich kenne diese Gefühle alle. Es scheint mir ein so extrem schmaler Spalt zu sein oder ein so extrem spezifisches Gefühl, dass ich mich erinnere, als ich den Film sah, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Natürlich projiziert man auch immer viel in die Filme, die man sieht. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier der Regisseur in genau das Gleiche spürt wie ich. Auch wenn ich jetzt mit dem Thema Geschlechtsdysphorie keine Erfahrung habe, aber doch auch dann aus meiner Biografie hier Dinge wiedergefunden habe oder Gefühle wiedergefunden habe, die ich kenne. Also ich fand, dass der Film, obwohl er ja auch ziemlich eindeutig die Trans-Thematik behandelt, trotzdem aber dann doch so gedreht und geschrieben und konstruiert ist, dass es doch gleichzeitig auch quasi bedeutungsoffen ist, das Gefühl, unauthentisch zu sein, das Gefühl, dass etwas kneift im Leben, dass etwas an der falschen Stelle liegt, man selbst an der falschen Stelle liegt, so, das ist auch in den anderen Filmen von Jane Schönbrunn ein so spezifischer Einschlag, von dem ich mich ganz verstanden fühle und gesehen fühle und immer berührt fühle und so wie du es auch sagst, ebenfalls von dem Soundtrack, der einfach kongenial zu diesem Film matcht. So, pardon, sprich weiter.
Nee, alles gut. Zum Soundtrack kann ich erstmal sagen, der Soundtrack besteht größtenteils aus Songs, die extra für diesen Film geschrieben wurden. Jane Schönbrunn wurde wohl auch öfter von den Produzenten darauf hingewiesen, Jane Schönbrunn, wir machen hier einen Film, bitte konzentriere dich nicht so sehr auf den Soundtrack, aber Schönbrunn hat wirklich sich ganz viele MusikerInnen, auch ganz viele vor allem queere MusikerInnen, Jäule, die Person, die wir gerade gehört haben, ist auch eine non-binäre Künstlerin und die wurden alle rangeholt und dann hat Jane Schönbrunn gesagt, gut, jetzt machen wir mal hier den geilsten Soundtrack der Welt und Anthems for a 17-Year-Old Girl, der Song, den wir gerade gehört haben, ist tatsächlich eines der wenigen Cover auf dem Soundtrack. Das ist ursprünglich ein Film von einer Band namens Broken Social Scene und sollte ursprünglich von Entfremden von einem früheren Ich handeln. Also es geht sehr darum, dass man bedauert, als 17-year-old girl war man vielleicht noch ganz anders, als man jetzt erwachsen ist und irgendwie hat man das Gefühl, sich verloren zu haben. Und gleichzeitig finde ich, dass dieser Song aber im Kontext des Films mit diesem Cover noch eine ganz neue Bedeutung, einen neuen Kontext bekommt, denn wie ich ja schon gesagt habe, geht es um eine Person, die von der anderen Person verschwindet und dann vielleicht später wiederkommt im Laufe des Films, aber sich verändert hat. Wir haben ja hier Textzeilen wie "Used to be one of the rotten ones and I liked you for that. Now you're all gone, got your makeup on and you're not coming back." Es geht auch um ein Gefühl von verlassen worden zu sein. Man ist alleine zurückgeblieben in einem Status, an einem Punkt im Leben, den man nicht verlassen will und eine andere Person ist weitergegangen oder weggegangen und man vermisst sie und ist irgendwie da alleine zurückgeblieben. Und das ist ja auch einfach ein Plotpunkt in dem Film, der vorkommt. Dieses Gefühl findet sich genauso darin, wie das Gefühl, was ursprünglich im Song steckte, so wie er ursprünglich gedacht ist. Also das finde ich auch irgendwie ganz toll, wie der Track da mehrere Dimensionen annimmt. Und ich finde ihn auch total schön. Das passt auch natürlich zu dem entrückten Gefühl, wie in diesem Cover. Diese glitchy Musikebenen bei den Vocals und bei diesen ganzen Vocal-Glitches, die da reinkommen, wie die aufeinandertreffen mit zum Beispiel den Streichern, die da im Hintergrund sind. Weil die sind total klar, die sind total warm. Und darüber glitscht es so hin und her. Das passt alles irgendwie nicht ganz zusammen, aber dadurch passt es perfekt. Dadurch fängt es genau das richtige Gefühl ein. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass ich den Track im Original in einem anderen Film zuerst gehört habe. Beziehungsweise ich glaube sogar in zwei Filmen, auch wenn ich das gerade durch Quick Google nicht bestätigen konnte. Aber durch Scott Pilgrim vs. The World kannte ich den Originaltrack schon zuvor. Ja, da wird es immer gespielt, wenn der Charakter Knives Chow, ich glaube, das ist quasi ihr persönliches Theme und soll so ein bisschen die Quirkiness und Weirdness dieser Person auf den Punkt bringen. Da ist es eher so ein Gag-Song. Ich glaube aber auch in dem Film Snowcake mit Sigourney Weaver. Ich glaube, da habe ich ihn zum allerersten Mal gehört und da war er, glaube ich, auch sehr schön eingesetzt. Ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt, aber ich glaube, es stimmt. Ja. Aber natürlich, also, nichts schlägt I Saw the TV Glow hier.
Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, erstens kommt auf jeden Fall diese Woche am 5.6. ist das, glaube ich. Am 5.6. in Cinema Kurbelkiste in Münster. Schaut euch den Film zusammen mit mir an. Ich mache eine kleine Einführung und dann seht ihr einen der besten Filme der Dekade und werdet Gefühle fühlen, die ihr vielleicht noch nie so in einem Film gespürt habt. Es wird ganz fantastisch. Und was ich auch immer empfehle, aber kein Muss ist, wenn ihr Bock habt, zieht euch auch wirklich mal abseits noch der Soundtracks die anderen Filme von Jane Schönbrunn rein, denn es ist eine sehr kurze Biografie, die eigentlich bisher nur aus drei langen Filmen besteht. Einem Film namens A Self-Induced Hallucination. Das ist ein Collage-Doku-Film aus Internet-Clips zum Thema Slenderman. Der geht auch nur 50 Minuten. Dann gibt es einen Film We're All Going to the World's Fair, der sich weiter mit so Internet-Trends und Phänomenen und auch schon so Anleihen von dysphorischen Gefühlen auseinandersetzt und dann eben I Saw the TV Glow und man sieht von Film zu Film, wie sich wirklich dieselben Themen darin wiederfinden, aber rekontextualisiert werden, weitergeführt werden, weitergedacht werden. Das ist super, super spannend. Aber jetzt habe ich, glaube ich, genug gelobt. Kommt einfach alle vorbei und hört den Soundtrack, selbst wenn ihr nicht vorbeikommt. Schaut den Film, selbst wenn ihr nicht vorbeikommt. Es ist wirklich mein absoluter mit Herzensfilm. Genau. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen tollen Thema, zu einem ganz anderen tollen Track. Mirko, du hast ja auch noch etwas mitgebracht.
Ich bin ja auch noch da. So, danke, ja. Charlie. Und zwar aus einem Film, der nicht ganz mein Herzensfilm ist. Es ist ein Film, den fand ich beim ersten Mal sogar gar nicht so toll. Und es blieb auch beim ersten Mal. Und trotzdem ist es ein Film, der so krass in meinem Gedächtnis stuck ist. Und das ist ja auch manchmal interessant, dass man eigentlich so gar nicht beim Schauen angetan ist und dann aber doch so drei Jahre später inzwischen merkt, ich denke eigentlich regelmäßig an diesen Film. Irgendwas, irgendeinen Haken hatte er wohl, dass er mich nicht verlassen hat. Und zwar sprechen wir über den Film Evil Does Not Exist von Ryosuke Hamaguchi, den wir zum Beispiel durch Drive My Car kennen, den Oscar-nominierten Film. Und wir hören jetzt den Track Evil Does Not Exist aus Evil Does Not Exist von Eiko Ishibashi.
Ja, den fand ich jetzt schon erdrückend, muss ich dann doch sagen. Also der lässt ja gar keinen Raum. Der erdrückt einfach nur. Man gelangt da wirklich in Space, der sehr unangenehm ist. Ich habe die ganze Zeit auch versucht, konzentriert zu bleiben. Meine Gedanken sind aber auch immer wieder abgedriftet. Es passiert gleichzeitig so viel und so wenig und es ist aber vielleicht auch der Impuls da, sich irgendwie da rausdenken zu wollen. Ja, ich fand das ganz unangenehm. Es ist auch irgendwie ein Track, der mich total gestresst hat. Ja.
Oh, okay. Interessant. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, obwohl das jetzt von den dreien so der, ich sag mal, bedrückendste ist, dass der trotzdem eigentlich noch sehr ambivalent ist zwischen großer Schönheit und großer Gefahr. Aber dich hat's einfach nur bedrückt und runtergezogen.
Ja, es war die ganze Zeit so ein ich will hier raus, wirklich. Bei dem,
Okay,
ja. Also,
Charlie, what have
aber
I
es hat,
done to
was.
you?
Nein, 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 nein. Also, das ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ja nur ein Musiktrack. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre das von Sekunde 1 so gewesen. Aber im Laufe des Tracks wurde dieses Gefühl immer stärker, dass ich will, dass er aufhört. Nicht, weil das ein schlechter Track ist, sondern weil der schon eine sehr starke Wirkung hat, finde ich. Ja.
Also unabhängig vom Film, bei dem ich ja nun weiß, worum es geht, habe ich irgendwie, als ich auch so outgezoned bin und aus dem Fenster geguckt habe, habe ich auch an so ein Auto gedacht, das irgendwie so eine Bergstraße entlang fährt und es ist immer so zwischen wunderschöner Aussicht und viel zu nah an der Kante und immer so fast gerade am Abstürzen. Und dann macht der Track aber so die nächste Kurve und es ist eigentlich wieder okay. Und dann wieder die nächste Kurve und man denkt, ah, aber vielleicht sollte ich doch umdrehen. Und die nächste Kurve ist wieder schön. So, und das ist natürlich auch anstrengend, als Hörerlebnis auch anstrengend, deswegen verstehe ich auch, dass du sagst, er stresst dich oder du willst da raus. Wäre der vielleicht auch eindeutiger, wäre er auch gar nicht so stressig, dann könnte man das in seinem Kopf einfach in die Stress-Track-Ecke sortieren. Aber ganz so ist es ja auch nicht. Also die unentschlossen, nee, ah, ist es unentschlossen? Nee, eigentlich eher die. Ja, wieder die Haken, die hier geschlagen werden, ist, was es als Hörerlebnis herausfordernd macht.
Und sie fließen so gut ineinander, die Haken, die da gesprungen werden. Das ist nicht so zerstückelt wie dieser Track, den wir aus Come By Your Name gehört haben, sondern es ist wirklich ein Track, der durchfließt, aber fließend Haken schlägt. Ja.
Ja, ich weiß genau,
Und
was du meinst.
man weiß nie ganz genau, woran man jetzt gerade ist. Das ist sehr verunsichernd.
Und ich glaube, das ist auch, weswegen der Film mir jetzt doch noch so lange im Gedächtnis geblieben ist. Also es geht um Takahashi und Mayuzumi, die beide von ihrer Firma in ein japanisches Bergdorf geschickt werden, um dort ein Glamping-Areal zu eröffnen. Weißt du, was Glamping ist?
Ja, na klar weiß ich, was Glamping ist. Also nicht, dass ich es schon mal
Was,
gemacht
warst du
hätte.
schon mal Glampen?
Nein, nein, das weiß ich nicht. Aber ich meine ja so Festivals. Festivals, Musikfestivals bieten ja auch Glamping an und solche Sachen. Und mit solchen Trends setze ich mich ja schon auseinander. Von daher, ich kenne das so aus Musikkontexten.
Jetzt schon wirklich in der coolen, punkigen Festivalszene gibt es jetzt schon glamouröses Camping. Das
Ja,
entkernt
total.
ja den Sinn von einem ungeduschten Festivalwochenende, würde ich sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auch die Dorfbewohner dort sind nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass das cool ist, jetzt dieses Glamping-Areal dahin zu bauen. Vor allem, weil es da so ein bisschen Probleme mit so einem Gifttank gibt, der vielleicht gar nicht so diese ganzen Abwässer dieses Glamping-Areals dann fassen könnte. Und Takumi, ein Witwer, der dort im Wald lebt mit seiner 8-jährigen Tochter Hana, ist so ein bisschen der Wortführer derjenigen, die nicht so ganz überzeugt sind. Wir merken dann, alle sind so ein bisschen aber auch in ihren Zwängen gefangen. Auch diese zwei Mitarbeiter der Firma wissen eigentlich auch nicht, ob sie so überzeugt davon sind, aber der Boss macht irgendwie ein bisschen Stress. Alle wollen irgendwie eine Einigung finden. Und dazwischen die komplett desinteressierte Natur an diesen ganzen menschlichen Angelegenheiten, die vielleicht am Ende darunter leidet, der es aber irgendwie auch einfach ein bisschen egal ist. Und irgendwann verschwindet dann Hannah und der Film wird zu einer Suchaktion und nimmt dann ein ganz surreales Ende zum Schluss, das ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Aber da kommen viele Themen zusammen, auch durchaus so Slow Cinema, meditative Sequenzen in der Mitte und diese Mischung aus ganz spezifischem Öko-Thema und dann aber doch diesen meditativen, die sich einfach nicht, für mich nicht, zu einem kohärenten Film mit einem kohärenten Thema so richtig zusammenfügen lassen. Genauso wie auch dieser Track hier. sind, glaube ich, das, was diesen Film oder was mich immer wieder gedanklich zu diesem Film zurückkehren lässt. Ich kann ihn einfach nicht so richtig verstehen. Es ist mir nicht so ganz klar, was Hamaguchi uns hier sagen will, und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen bleibe ich die ganze Zeit gedanklich beschäftigt. Das war auch anstrengend beim Gucken, aber so wie dieser Track auch anstrengend beim Hören ist, bleiben sie. Bleibt die Erinnerung daran. Und was ebenfalls interessant ist, dieser Film basiert tatsächlich auf der Musik. Also Eiko Ishibashi hat einen Live-Track angespielt und Ryosuke Hamaguchi gefragt, willst du dazu einen Film drehen? Der ist dann auch erstmal entstanden, dauert eine halbe Stunde, hieß Gift. Und auf Grundlage dieses Films ist dann am Ende Evil Does Not Exist entstanden, wieder mit dem Soundtrack von Eiko Ishibashi. Also auch ein Film, bei dem die Musik sozusagen irgendwie im Vordergrund oder als Startpunkt steht.
Ja, und ich hatte es, ich glaube, dieser Kurzfilm The Gift lief damals hier auch beim Kölner Filmfestival zusammen mit Evil Does Not Exist. Und das war auch dasselbe Jahr, in dem dieser, dieser Abschiedsfilm von Ryuichi Sakamoto, dieser Konzertfilm, glaube ich, hier auch nochmal lief.
Ja.
Und ich habe alle drei verpasst damals. Ja.
Nein.
Also, ja.
Schade.
Ja. Aber jetzt hier bei Rausch das Soundtrack Radio werde ich nochmal mit ihnen konfrontiert und auch wenn dieser Track durchaus Unbehagen ausgelöst hat, werde ich mich da vielleicht nochmal hineinbegeben. Und vielleicht kann ich dem Ganzen einen Sinn entziehen und dann können wir uns darüber austauschen, wenn wir das nächste Mal darüber quatschen.
Das würde mich freuen. Was mich jetzt sehr freut, ist dein Rauschmeißer-Track, Charlie. Ich bin vor allem gespannt, weil ich nehme an, du wirst einen Popsong spielen. Und Pop und Entrücken ist ja dann doch auch eine herausfordernde Kombination.
Ja, eigentlich nicht. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich mehrere Tracks gehabt, die auch musikalisch sehr entrückt gewesen wären. Ich habe mich jetzt aber für einen Track entschieden, der vor allem thematisch entrückt ist, von einem Musiker, der ganz frisch gerade die erste EP rausgebracht hat. Es ist das erste Mal, dass wir hier Deutschpop als Rauschmeißer haben, glaube ich.
Oh.
Und ich bin vor kurzem über Social Media auf den Musiker Bennett gestoßen. Der hat erst 4 Songs veröffentlicht, jetzt gerade die erste EP rausgebracht. Und es ist Deutschpop, wie ich ihn mir eigentlich mal in Deutschland wünschen würde. Ich glaube, innerlich sterbe ich beim Gedanken an diese Musiklandschaft hier oft 1000 Tode, aber das ist mal ein Artist, der einen Sound hat, der ganz viele Dinge vermischt. In manchen Momenten denke ich in Songs an Peter Fox, in anderen an Madonna, in anderen an Charlie XCX. Es ist ein moderner Pop-Sound und ich habe mich so über diese Songs gefreut, die der Bennett jetzt gerade gedroppt hat, weil ich wirklich seitdem denke, ey, wenn das jetzt mal die Zukunft der deutschen Popmusik ist, dann wären wir kulturell auch mal hier 100 Schritte weiter. Und ich habe auch schon gesehen, eine Sony A&R-Managerin folgt ihm auch schon, also vielleicht geht es bald für ihn ganz hoch hinaus. Aber jetzt mal zum Track. Der Track heißt Neuer Mann und die ganze EP, die er jetzt gerade gedroppt hat, dreht sich konstant um Gedanken von, werde ich mir selbst gerecht? Bin ich gerade die Person, die ich sein will? Mache ich das, was ich wirklich machen möchte? Und das ist der Titeltrack und letzte Track der EP. Es ist ein Kampf gegen das Leben, was einen vom eigenen Selbst so entrückt hat. Und dagegen schwört er sich jetzt anzukämpfen. Im Track Neumann. Ein absoluter Überbänger. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Track und freue mich auf die nächste Folge mit dir, Mirko, in 2 Wochen.
Ich mich ebenso. Habt einen wunderschönen, vielleicht entrückten, vielleicht auch nicht entrückten Tag. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.